Herzlich willkommen zu Come On, dem Börsenpodcast rund um die Themen Wirtschaft und Finanzen. Ich bin Andreas Lipke und ich freue mich, dass ihr heute dabei seid. Ja, wie ihr hört, bin ich heute allein hier. Der liebe Dirk ist leider krank. Er hat ein Sommerschnüpflein. Von dieser Stelle dann Grüße an ihn. Er sitzt wahrscheinlich jetzt in seinem großkarierten Pyjama vor dem Weltempfänger und wird hoffentlich dieser Ausgabe lauschen. Wenn er sie dann über den Weltempfänger empfangen kann, das weiß ich gar nicht, fällt mir gerade ein. Aber zumindest mal irgendwelche Streamingdienste werden zumindest mal diese Podcast-Version ausstrahlen. Sonst würdet ihr, liebe Zuhörerinnen, natürlich auch nicht in der Lage sein zu lauschen. Aber das soll sich auch dieses Mal lohnen, dass ihr wieder dabei seid. Und ich habe auch wieder viele, viele tolle Themen mitgebracht, die sicherlich ganz spannend, vielleicht auch so ein bisschen mal ein Erklärstück sein können für das, was gerade an den Börsen vor sich geht. Also insbesondere heute am Freitag, dem 21. Juni 2024, ist nämlich der große Verfallstermin an den Terminbörsen und da tanzen die Hexen. Und das kann man sich wirklich vorstellen, wie das Bild, was man vielleicht gerade in den Augen hat, wobei man das sogar noch auf eine Zahl begrenzen kann. Es sind nämlich an der Zahl 3 bzw. 4 Hexen in den USA. Was für eine Hexe sind da oder was für Hexen sind das? Die eine Hexe ist für die Optionen zuständig, die zweite Hexe ist ebenfalls für Optionen, aber auf die entsprechenden Indizes zuständig. Die erste sozusagen auf Einzelaktien, die dritte dann für entsprechend Optionen auf Future und die vierte in Amerika insbesondere für Optionen auf ETFs und alles, was sozusagen in diesem Bereich zu tun hat. Also von daher hat man hier einen großen Wirbel. Man hat es halt auch gesehen am Freitag, wenn man sich so ein bisschen den Kursverlauf des DAX ansieht, der nämlich heute ordentlich eins auf die Mütze bekommen hat, gerade zur Mittagszeit wie von magischen Händen hinuntergezogen in Richtung 18.150 Punkten. Und das ist eben genau bezeichnend für solche Tage an den Terminbörsen, weil man muss hier zwei Grundvoraussetzungen folgen. Die eine ist die, dass die institutionellen Investoren, also die, die an den Börsen das Sagen haben, oftmals die Stillhalteposition einnehmen. Das heißt also, sie gehen dann entsprechend die Optionen Short, also entweder ein Short-Put oder ein Short-Call und versuchen dadurch zum Beispiel Volatilität oder Theta, also sprich Zeitwert, für sich zusätzlich einzuvernehmen. Also das ist dann oftmals so, dass dann eben große institutionelle Investoren oder Kapitalsammelstellen oftmals Bestände in Aktien haben, die kann man dann entsprechend durch Verkäufe von entsprechenden Optionskontrakten teilweise absichern, teilweise eben auch hohe Schwankungsbreiten, also Volatilität, die in den Märkten ist, verkaufen oder eben ausnutzen, dass dadurch dann bestimmte Optionen aufgrund ihrer kurzen Laufzeit einfach sehr, sehr hoch bepreist sind und man dahingehend dann eben ein entsprechendes Gegengeschäft eingehen kann. Und diese Stillhalteprämien, die man dann eben kassiert, das dann sozusagen als Add-on, das ist dann eine zusätzliche Einnahme in Cashflow für diese institutionellen Investoren. Das ist also die erste Annahme. Und die zweite Annahme ist die, dass die natürlich groß genug sind. Und das ist oftmals so, wenn man eben dann zum Beispiel an die BlackRocks, Vanguards und Fidelities dieser Welt denkt, dass die eben in der Lage sind, natürlich aufgrund ihrer zum einen Positionen, die gehalten werden, als auch natürlich das Cash, was zur Verfügung steht, entsprechend dann die Underlying, sprich die Aktien und die ja teilweise natürlich dann auch Aktienindizes oder eben andere Terminkontrakte auf entsprechend dann ETFs zum Beispiel, dann auch in die gewünschte Richtung zu treiben, also entweder durch Käufe oder durch Verkäufe, dass man eben sogenannte Short-Geschäfte dann macht, um die Aktien bzw. dann das Underlying in die Kursrichtung nach unten zu treiben und dadurch dann über den Optionsmarkt entsprechend Gewinne zu machen. Wann machen die institutionellen Investoren in diesem Szenario Gewinne? Und zwar dann, wenn der Aktienkurspreis, ich nehme jetzt mal eine Aktie, sozusagen genau auf dem Niveau, also at the money nennt sich das, von dem Optionspreis ist, wo eben die größten Positionen gehalten werden. Das kann man tatsächlich auch sehen, wenn man sich nämlich bei den Terminbörsen dieser Welt einfach mal entsprechend die Open Interests ansieht. Das sind also die Geschäfte, die bis zum Verfall entsprechend noch nicht glattgestellt worden sind. Die sind in der Open Interest, also offene Interessen an entsprechenden Laufzeiten. Da sieht man dann so oftmals, wo eben die größten Open Interest sind und oftmals ist es dann tatsächlich so, dass wie von Geisterhand sich die Kurse von den Indizes oder von den Aktien entsprechend genau in die Mitte von diesen beiden Interessenlagern sozusagen so einpendeln und das konnte man in den BUX sehr gut sehen heute 18.150, wenn ihr also dann entsprechend beim nächsten Mal in 3 Monaten wieder dann bei dem großen Verfallstermin da mal drauf achtet, dann hat man tatsächlich so ein bisschen die Möglichkeit zu antizipieren, wo die Fahrt hingeht. Das Ganze hat sich in den letzten Jahren etwas verwischt. Das heißt, es ist nicht mehr so scharf wie noch vor 10, 20 Jahren. Da war es tatsächlich so, dass man mit dieser Strategie sehr erfolgreich sein konnte. Das heißt, also man hat sich wirklich immer angesehen, wo sind die meisten offenen Kontrakte, wo wir uns sozusagen dann die Marktteilnehmer versuchen, das Ganze hinzulenken bei Einzelaktien und bei Indizes. Und das hat ganz gut funktioniert. Heute oder jetzt aktuell ist es halt teilweise so, dass das bereits schon im Vorfeld geglättet wird, weil man natürlich Erfahrungswerte hat. Sprich, man fängt dann schon an, bereits eine Woche vorher oder einige Tage vorher die Position glatt zu stellen, wenn man eben im Gewinn entsprechend ist und sozusagen nicht mehr wirklich auf den Showdown eben entsprechend ankommen zu lassen. Wann findet der Showdown statt? Und zwar an dem Verfallstermin, sprich immer einen dritten Freitag in einem Monat. Also man hat 12 Verfallstermine insgesamt auf das Jahr, auf das Handelsjahr gesehen, immer am dritten Freitag. Da könnt ihr so im Kalender reingucken. Jedes Mal der dritte Freitag ist dann ein Verfallstermin. Und es hat sich halt rausgebildet, dass die im März, Juni, September und Dezember, also immer quartalsweise, die Verfallstermine sind, wo eben aufgrund von Zusammenfallen von zum Beispiel monatsweisen Kontrakten oder eben natürlich auch Quartals-, Halbjahr- oder jährliche Kontrakte entsprechend das größte Volumen ist. Um hier mal eine Zahl zu nennen, in den USA kann man zum Beispiel heute feststellen, dass ungefähr ein Gegenwert von 5,5 Billionen US-Dollar, also tatsächlich 5.500 Milliarden US-Dollar heute an Kontrakten insgesamt fällig werden. Das heißt aber nicht, dass das wirklich dieser Wert insgesamt ist, sondern das heißt, dass die Kontrakte diesen Wert ausmachen. Das heißt also, der Gegenwert von den Kontrakten beträgt genau diese Größenordnung. Da sieht man einfach mal, wie gigantisch groß teilweise solche Termine sein können, wobei der heutige Termin jetzt nicht überbordend groß ist, sondern sich eigentlich so ein bisschen im Rahmen hält. Gab schon mal wesentlich größere, also wie gesagt, ja, gerade so die zum Jahresende, das sind eigentlich die, wo wirklich der Papst im Kettenhemd steppt und richtig dann im Endeffekt auch Musik an den Börsen ist. Man dann auch große Bewegungen teilweise sieht, je nachdem, wie natürlich im Vorfeld dann auch sich die entsprechenden Marktgegebenheiten gezeigt haben. Und natürlich wird das Ganze garniert, gerade wenn man im Vorfeld von solchen Terminen Unwägbarkeiten hatte, zum Beispiel Konjunkturzahlen oder irgendwelche Ereignisse an den Finanzmärkten, die sozusagen den ganzen Markt durchgerüttelt haben, dann wären solche Verfallstermine erstmal richtig interessant. Also von daher wollte ich das an dieser Stelle noch einmal darstellen und euch auch darauf hinweisen, dass eben auch solche Tage ganz spannend sein können und dass man da immer mal auch ein Auge drauf haben sollte auf solche Ereignisse. Wie gesagt, das ist relativ simpel. Man muss da gar nicht sich groß irgendwelche Kalender anlegen. Immer an den dritten Freitag denken. Immer denken, okay, haben wir ein Quartalsende. Und dann ist sozusagen genau die Herleitung dafür da, ob es eben ein wichtiger, ein großer Verfallstermin ist oder entsprechend kleiner. Jetzt fragen sich vielleicht die ein oder anderen Anleger, was ist denn eigentlich mit Rohstoffen und mit Anleihen? Die werden tatsächlich an anderen Verfallsterminen abgerechnet und zwar jeweils mittwochs. Und hat eben damit zu tun, dass eben hier einfach nicht alles auf einen Punkt, also sprich auf einen Termin gelegt werden sollte, sondern man einfach im Endeffekt dann für sich erkannt hat, dass es besser ist, dass man eben hier auch bei den entsprechenden Anlageklassen einfach andere Verfallstermine, andere Verfallstermine insgesamt natürlich dann entsprechend festlegt, damit dann sozusagen nicht alles mit einem Mal ein Erdbeben an den internationalen Börsen oder Finanzmärkten insgesamt eben zur Folge haben kann. Also demzufolge hier Anleihen tatsächlich mittwochs und die entsprechenden Rohstoffe werden dann eben auch ebenfalls an anderen Verfallsterminen abgerechnet. Da kann ich aber dazu auch nochmal gerne ein extra Stück machen, weil das auch ein bisschen tricky ist. Das ist nicht unbedingt alles an einen Termin, sondern man hat hier natürlich je nachdem, welche Kontrakte, in welchem Bereich man sich da bewegt, entsprechende Besonderheiten zu beachten. Jetzt ist natürlich die Frage, was passiert danach? Wir sind jetzt sozusagen ja mitten im Beginn hier in Deutschland oder kurz vor der Sommersaison. Ferien fangen an. Ist die Frage, wird der DAX auch in die Sommersaison abtauchen? Da hatte ich ja bereits schon in der letzten Ausgabe so ein bisschen mit dem Dirk rumphilosophiert. Ich denke, ja, das ist auch aus meiner Sicht daraus ganz gut ableitbar und herleitbar, weil die konjunkturelle Situation, das haben wir heute zum Beispiel durch die Einkaufsmanager-Indizes aus Europa gesehen, aus Deutschland, ist immer noch sehr relativ angeschlagen. Also der Silberstreif, den man so ein bisschen am Horizont zu erkennen geglaubt hat, der scheint nicht richtig sich manifestieren zu können. Das heißt also, wir sehen hier immer wieder Rückläufer, wir sehen hier immer wieder Nachfragerückgänge, wir sehen einen schwachen Konsum, wir sehen die Unternehmen, die weiterhin mit hohen Lagerbeständen in vielen Branchen und Sektoren zu tun haben. Da gehen wir gleich in Teil 2 nochmal drauf ein. Da gibt es nämlich viele Einzelunternehmen, die ich mir heute mal angesehen habe, die in den letzten Tagen buchstäblich unter die Räder gekommen sind. Da erkennt man das sehr gut. Also die Situation, und das ist eben auch das Interessante dabei, wird momentan ganz klar von ganz, ganz wenigen großen Titeln beeinflusst beziehungsweise auch ganz klar gekennzeichnet. Das heißt also, wir haben einen starken Fokus von vielen Investoren auf die großen Technologiewerte, auf die großen Werte überhaupt aus den Indizes. Das gilt im DAX. Hier ist es sozusagen so, dass die drei größten Werte, also eine Siemens, eine Allianz, das sind die Werte, die, oder der SAP, natürlich, das sind die Werte, die den DAX 40 maßgeblich beeinflussen und maßgeblich die Performance vorgegeben haben. Und wenn man sich die gesamte Performance ansieht, man denke an zum Beispiel die Chemiewerte, die Automotive-Werte, die können da überhaupt nicht mithalten. Und die werden genau in dieses Dilemma reingezogen, was wir momentan haben: schwache Konjunktur, hohe Lagerbestände und international natürlich auch die Abhängigkeit zum Beispiel zu China. Und da hat man sich ja gerade so selber den Baseballschläger gegen Schienbein geschlagen. Durch die EU-Strafzölle, die man jetzt dann in irgendeiner Form dann auch umsetzen wird oder zumindest anstreben wird. Da wird man sich auch, glaube ich, auch nochmal ganz groß grob umgucken, wie China vor allen Dingen darauf antworten wird und vor allen Dingen, wer da wirklich nachher der Betroffene sein wird. Also es gibt Gründe, warum bestimmte zyklische Branchen momentan so günstig sind, weil einfach die Aussichten nicht mehr so rosig sind, wie sie vielleicht noch vor, naja, vielleicht 3-4 Jahren ausgesehen haben. Und man hat ja immer wieder, ich erinnere mich in den letzten Jahren, gerade zum Beginn immer an den sogenannten Recovery Trade. Also man hat immer wieder darauf gehofft, dass Europa aus dieser Konjunkturflaute rauskommt. Investoren haben hoffnungsvoll deutsche zyklische Aktien gekauft, weil sie eben gedacht haben, da irgendwann muss ja die deutsche Konjunktur oder überhaupt die europäische Konjunktur mal wieder in Fahrt kommen und das Ganze kommt aber nicht zustande. Jetzt muss man sich natürlich fragen, ja, wieso ist denn der DAX trotzdem auf Rekordfahrt gewesen, war fast bei 19.000 Punkten, also 18.800 Punkte und ist immer wieder auch dabei, sich von seinen Tiefständen oder beziehungsweise Zwischenverlaufstiefständen bei 18.000 zu erholen. Das hat einfach damit zu tun, weil viele institutionelle Investoren Peergroups, also Vergleichsgruppen bilden und da natürlich dann der DAX optisch günstig im Verhältnis zum Beispiel zu den US-Börsen ist. Und dann sagt man sich, okay, das ist eine Wette wert, ich habe einen Haufen Kohle zum Beispiel im Nasdaq 100 oder in der S&P 500 gemacht. Das heißt also, ich nehme ein paar Teilgewinne mit, allokiere neu, gehe eher tendenziell auf deutsche Aktien, weil da eben ein entsprechendes Chance-Risiko-Verhältnis zumindest mal ganz optimistisch und gut aussieht und investiere dann eben auch in deutsche Aktien und davon profitiert dann in so einem Augenblick eben eine relativ angeschlagene Realwirtschaft, weil eben der Finanzmarkt sozusagen den Fokus auf die entsprechenden Aktienindizes, in diesem Fall auf den DAX 40 oder den Euro Stoxx 50 entsprechend hat, wobei der Euro Stoxx 50 ironischerweise ja sogar besser dasteht als der DAX 40. Das heißt also, wir haben hier natürlich durch die Aufdröselung der verschiedenen europäischen Länder in der europäischen Wirtschaft oder Währungsunion natürlich dahingehend auch eine andere Situation für die für den Euro Stoxx 50, weil die Unternehmen natürlich hier ganz, ganz andere Einflussfaktoren haben. Man schaut halt ja zum Beispiel, wenn man sich die Finanzwerte in Deutschland anschaut, im Vergleich zu französischen Finanzwerten, dann sieht man da auch eine riesig große Diskrepanz. Und so ist das halt, dass sozusagen der Euro Stoxx 50 so ein bisschen das Beste aus allen Welten darstellt. Also wenn man natürlich die größten Unternehmen aus den verschiedenen Ländern, die dann in Europa sozusagen den Euro Stoxx entsprechend abbilden, währenddessen der DAX 40 ja den ganz klaren Fokus auf die deutsche Wirtschaft hat. Und da natürlich dann eben auch im Endeffekt jetzt nicht mehr das Abbild der deutschen Wirtschaft ist, das hat sich schon vor einigen Jahrzehnten oder Jahren geändert, sondern vielmehr natürlich auf die größten Unternehmen und die mit dem meisten Handelsvolumen beseelt sind. Das bedeutet also eigentlich ja eher eine wirklich eher sehr selektive Wahrnehmung darstellt und demzufolge das, was wir momentan sehen, wie gesagt, von wenigen deutschen Aktien im Endeffekt dann hervorgerufen wurde, die Kursperformance und das Gros insgesamt nach wie vor eigentlich relative Probleme eben hat. Also zumindest mal noch ein bisschen dauern wird, bis sich dahingehend dann in diesem Fall, dass die Unternehmen jeweils am eigenen Schopf aus dem Konjunktursumpf ziehen können. Kein so Konjunktursumpf momentan in den USA im Bereich der KI-Anwendungen zu sehen. Hier haben wir Nvidia in der letzten Woche. Ich muss das Unternehmen hier heute mal wieder reinnehmen, weil das ja auch ein Unternehmen der Superlative ist, die ja jede Woche neue Schlagzeilen entsprechend hervorrufen und dann natürlich auch dazu führen, wie jetzt zuletzt, dass Nvidia mittlerweile das größte börsennotierte Unternehmen vor Microsoft geworden ist. Das heißt mit 3,3 Billionen US-Dollar Marktkapitalisierung, also 3.300 Milliarden US-Dollar, hat man jetzt auch Microsoft überholt. Und das ist natürlich dahingehend schon spannend, weil man eben sieht, bei Microsoft hat man hier ein Urgestein der Software-Technologiebranche, bei Nvidia eher ein verhältnismäßig sogar dann ein in Anführungsstrichen jüngeres Unternehmen, was ja eher so ein bisschen aus der Dotcom-Phase beziehungsweise Post-Dotcom-Phase heraus entstanden und groß geworden ist. Und da sieht man also auch, wie hier sozusagen der Staffelstab dann weitergegeben wird und einfach das Unternehmen von dieser brutalen Nachfrage nach GPUs einfach profitiert. Das Problem, was aber aus meiner Sicht heraus momentan da erkennbar ist, ist zum einen, dass viele Anwendungen in diesem Bereich noch nicht so richtig monetarisiert sind. Das heißt also, ja, man hat hier einen Trend, der ist sicherlich mittel- und langfristig super, super interessant, und KI, AI-Anwendungen werden in dieser Form auch nicht mehr aus dem menschlichen Alltag heraus wegzudenken sein. Ganz im Gegenteil, es wird sich sogar noch verbreitern und in vielen Einzelbereichen reingehen. Aber das Problem, was ich momentan sehe, ist, dass wir gerade bei solchen Unternehmen wie Nvidia in kurzfristiger Natur ein extrem starkes Euphorie-Level haben und die Analysten, glaube ich, hier an dieser Stelle so ein bisschen auch verkennen, dass eben klar ist, die Nachfrage nach den GPUs hoch, weil natürlich hier auch insbesondere eben die Large Language Models, die ja derzeit in aller Munde und on vogue sind, entsprechende Rechenleistungen brauchen, weil man natürlich Rechenzentren aufbaut, um dann entsprechend KI-Anwendungen zur Verfügung stellen zu können und so weiter und so fort. Aber man darf auch nicht vergessen, dass, wie gesagt, der Monetarisierungsansatz dahinter noch nicht so richtig klar ist und die Unternehmen ja zumindest mal auch mittelfristig damit Geld verdienen müssen. Das heißt, wir sehen aus meiner Sicht heraus gerade so einen klassischen Gardner-Cycle, wo wir in dieser ersten Euphoriewelle drin sind, die sich dann auch relativ herbe abkühlen kann, die langfristig dann auf jeden Fall ein mega Interesse hat, aber derzeit ist einfach extremst hohe Euphorie in diesem Sektor drin. Und da habe ich eben auch nochmal ein Beispiel mitgenommen. Ich kann jetzt ja natürlich hier keine Zahlen nennen, weil das im Endeffekt sonst auch immer nur eine Momentaufnahme darstellt. Aber die drei größten Unternehmen, die momentan wirklich einen signifikanten Anteil an allen möglichen Handelsvolumen, Asset Under Management, auch bei institutionellen, ich habe in den letzten Tagen mit vielen institutionellen Investoren gesprochen, die mir eigentlich das Gleiche gesagt haben, dass zum Beispiel Nvidia, Microsoft und Apple die drei größten Unternehmen sind, die wirklich mehr, also sogar im zweistelligen Bereich jeweils von den entsprechenden Handelsaktivitäten ausmachen und das einfach eine Problematik ist, die dahingehend natürlich kommt, weil viele passive Anlageformen einfach den Trends hinterherlaufen und dadurch natürlich in diese Aufwärtsbewegung hineinkaufen. Das Problem ist aber, sollte es hier zu einer größeren Korrektur kommen, dann kann man sich natürlich vorstellen, was dann mit dem Gesamtmarkt passiert. Jetzt ist es noch so, dass die Annahme ist, dass sich das verteilt, sprich die größeren großen drei Werte kann man mittlerweile ja auch nur noch sagen, das heißt Microsoft, Apple und Nvidia. Wenn die korrigieren, ist die Hoffnung da, dass die Gelder, die dann dort abgezogen werden, neu allokiert werden und wieder auf die Magnificent Seven, also die glorreichen Sieben, beziehungsweise in die Gesamtmarktbreite reingehen. Wobei man natürlich auch sagen kann, es hat ja auch einen Grund, warum dieses starke Risikocluster bei den wenigen großen Tech-Werten eben momentan vorhanden ist, weil natürlich die Befürchtung einfach da ist, dass man bei den anderen Unternehmen nicht mehr die hohen Wachstumszahlen erstmal zumindest im Anbetracht der aktuellen Bewertungslage sieht. Also wir haben hier so ein typisches Self-Fulfilling Prophecy, so eine Art, Perpetuum mobile in den Aktienmärkten, was mich sehr, sehr stark an die 2000er Jahre erinnert. Man kann es nicht direkt vergleichen, weil nicht eine Börsenphase gleich ist wie mit die andere und man in diesem Fall auch nicht mehr so ist, dass man wie damals eben viel Hoffnung hat, dass mal irgendwelche Geschäftsmodelle funktionieren werden, sondern dass man eben jetzt schon auch natürlich Gewinne hat. Also ein Nvidia verdient auch wirklich Geld damit. Aber mein Problem, was ich momentan habe, ist, dass ich glaube, dass wir irgendwann einen massiven Abbruch und zwar auch in relativ kurzfristiger Zeit bei den Auftragsbeständen von Nvidia sehen können, was ganz normal ist, weil einfach eine gewisse Sättigung auch im Markt da ist. Und dass wir dann wirklich eine relativ große und heftige Korrektur bei Nvidia sehen könnten, weil eben dieses Cluster in diesen wenigen Aktien, wo Nvidia ganz klar die führende Rolle einnimmt, hier einfach derzeit zu erkennen ist. Und das eben ist so ein bisschen das Problem, was ich momentan sehe. Nvidia bleibt aus meiner Sicht heraus langfristig mega, mega spannend, ist ein absoluter Big Player, bleibt auch einer meiner Favoriten auf jeden Fall. Aber kurzfristig wollte ich einfach nochmal an dieser Stelle darauf hinweisen, dass ich hier doch so einige, Rauchfahnen am Horizont sehe. Und wo Rauch ist, ist oftmals auch Feuer. Und von daher sollte man hier vielleicht dann doch etwas vorsichtiger sein. Ich hoffe, ihr seid nicht vorsichtig für Teil 2, weil da gibt es nämlich jetzt die Einzelaktien von mir. Und ja, bleibt am besten dran. Es geht gleich spannend weiter mit ganz vielen tollen Unternehmen. Bis gleich. Herzlich willkommen zurück zu Come On, dem Börsenpodcast rund um die Themen Wirtschaft und Finanzen. Ich bin Andreas Lipko, ihr seid bei Come On, ihr seid bei Teil 2 und jetzt geht's los mit den 5 meistgehandelten, unter anderem Titeln natürlich bei ComDirect, aber es sind natürlich auch gleichzeitig Titel, die in den letzten Tagen einfach in die Medienberichterstattung, die Wirtschaftsberichterstattung hineingelaufen sind, weil zum Beispiel Quartalzahlen vorgelegt wurden oder entsprechende Impulse eben gegeben wurden und die Aktien entsprechend natürlich dann auch hohe Handelsvolumen aufgewiesen haben, sodass dann natürlich zum Beispiel auch unsere Kunden entsprechend dort agiert haben. Das heißt, sonst, wenn ich das nur wirklich per se nach den Top 5 machen würde, dann würden nämlich genau die Aktien, die ich im Teil 1 bereits besprochen hatte, Nvidia, Microsoft und Apple, auf jeden Fall jedes Mal drankommen. Und ich glaube, dann wäre dieser Podcast auch irgendwann zu langweilig für euch, weil da natürlich auch kaum Neuigkeiten zu sehen sind. Also das so ein bisschen auch als Herleitung, warum sich vielleicht denn, falls sich mal der ein oder andere oder die ein oder andere da gewundert haben sollte, auf die Comdirect-Seite geschaut hat und sich gesagt hat, hey, Moment mal, das sind ja ganz andere Aktien, das sind ja Teslas und Nvidias und Microsoft, warum nimmt der die denn nicht mit? Da gucke ich halt dann im Endeffekt so ein bisschen weiter in die Kategorie 5 bis 10 zum Beispiel, und da findet man die da. Und da ist zum Beispiel ein Unternehmen gewesen, die Carl Zeiss Meditec. Der Medizinkonzern hatte nämlich in Anbetracht der schwachen Nachfrage, und hier sind wir auch schon wieder ein bisschen überbrücken zu Teil 1, hohe Lagerbestände führten dazu, dass auch im Medizintechniksektor hier einfach die Nachfrage nicht mehr so groß ist. Und da hatte man dann die Jahresziele erstmal gekappt. Das heißt, für das laufende Geschäftsjahr rechnet jetzt das Unternehmen nur noch mit 2 Milliarden Euro Umsatz. Zuvor hatte man hier eine Zielgröße von 2,1 bis 2,15 Milliarden rausgehalten. Operative Ergebnis, das sogenannte EBIT, dürfte so zwischen 215 bis 265 Millionen liegen und damit deutlich unter dem vorherigen bisher Vergleichsniveau, wo man noch 348 Millionen Euro entsprechend erzielt hatte. Und da sieht man natürlich dann auch oder kann auch jetzt nachvollziehen, warum gerade in Anbetracht, wenn man sich halt das EBIT anguckt und die mögliche Entwicklung daraus, die Aktien dermaßen stark unter die Räder gekommen sind, nicht mit inbehalten sind, darin natürlich zum Beispiel Übernahme von Dutch Ophthalmic Research Center. Das hatte man bei den Prognosen rausgenommen, das ist auch ganz normal, weil man hier ja einfach nicht abschätzen kann, wie groß eben im Endeffekt hier dann zum Beispiel die Erlöse, also die Gewinne, die man eben aus dieser Kombination nachher in dem Konzernergebnis hat, sein werden. Da ist man dann eben vorsichtig und halt sozusagen da eher hinterm Berg, was eigentlich gut ist und was auch momentan zumindest mal so ein Stück weit für die Aktien spricht. Im kommenden Geschäftsjahr 2024/25 rechnet man also mit neuem Wachstum, weil man eben davon ausgeht, dass zum einen natürlich die neu dazugewonnenen Unternehmen beziehungsweise das neu dazugewonnene Unternehmen entsprechend mit der neuen Produkte, mit neuen Kunden dann eben auch die Umsätze und Gewinne mit nach oben hebeln kann, als auch natürlich die Lagerbestände in den anderen, in den Kernmärkten dann dahingehend abgebaut sein könnten, sodass man eben dann auch wieder ein neues Wachstum sieht. Also man hat sozusagen an der Marge, zum Beispiel operativen Marge, entsprechend bei 20% festgehalten, beziehungsweise hat sogar in Aussicht gestellt, dass diese nachhaltig über 20% steigen könnte. Also es ist nicht komplett düster, aber es zeigt halt insgesamt die Situation ganz gut da, wie es eben ja in Deutschland halt momentan oder beziehungsweise dann in Europa ist. Man hat also hier wirklich noch damit zu tun, dass man zwar auf der einen Seite in einigen Branchen volle Auftragsbücher hat, auf der anderen Seite aber eben natürlich auch noch damit konfrontiert ist, dass einige Branchenunternehmen einfach noch hohe Lagerbestände haben nach Covid-19, als eben die Lieferkettenproblematiken sich aufgezeigt haben. Da mussten die Unternehmen teilweise ihre Lager vollballern, weil die natürlich nicht nochmal vor einer solchen Situation stehen mussten und wollten. Und das ist natürlich dahingehend hergekommen, weil die Nachfrage dann aber zurückgegangen ist, sodass man also hier in so einer Klemme steckt. Auf der einen Seite hat man jetzt eben viel im Lager drin, auf der anderen Seite ist der Konsum zurückgegangen durch die Inflationsentwicklung, und das führt halt insgesamt dazu, dass man eben in einer unschönen Situation ist. Aber man kennt das Ganze eben auch aus anderen Bereichen, aus anderen zyklischen Sektoren und Branchen, wo dann eben entsprechend die Lagerbestände über die Quartale abgebaut werden können. Und so kann man also auch davon ausgehen. Carl Zeiss Meditec, also durchaus interessant, aber hier erstmal eine Beruhigung abwarten und auf jeden Fall nicht ins fallende Messer greifen. Das ist ja sowieso nie ein guter Hinweis, wenn man entsprechend an den Börsen agiert. Gucken wir auf das zweite Unternehmen, auf die SMA Solar. Nicht, dass ihr jetzt glaubt, ich habe jetzt hier eine Armageddon-Ausgabe heute geplant und habe nur die schwachen Unternehmen reinkommen, aber es sind halt die, die halt besonders gut gerade so diese Trendthemen, Trendbranchen gut widerspiegeln. Also wir haben jetzt zuerst den Gesundheitssektor gesehen, den Medizintechnikbereich, jetzt sind wir also im Solarbereich drin, und da hat eben SMA Solar auch nochmal die Börsianer insgesamt so ein bisschen vergnatzt. Man hat nämlich die Jahresziele ebenfalls zusammengestrichen und hatte hier dann eben darauf hingewiesen, dass die Umsatzprognose für das laufende Jahr nach unten korrigiert. Wird man hat hier bisher 1,95 bis 2,22 Milliarden Euro in Aussicht gestellt. Jetzt sollen die aber nur noch bei 1,55 bis 1,7 Milliarden US-Dollar liegen. Und das ist natürlich schon eine harte Nummer. Ordentlicher Rückgang, demzufolge ist natürlich auch nachzuvollziehen, warum die Anteilsscheine teilweise um über 31% eben eingebrochen sind, weil natürlich diese Kürzung, diese Reduzierung einfach wirklich unerwartet kam. Also man hat hier wirklich gedacht, dass man einfach sich hier auch vor allen Dingen in der Kommunikation mit den Investoren einfach anders darstellen könnte, weil SMA Solar ja auch schon mal bereits vor, ich glaube vor 10 Jahren oder so, schon mal solche Dinger gebracht hatte und die Investoren dahingehend wirklich hintereinander weg vergnatzt hatte. Deswegen ist natürlich hier sozusagen diese Doppelpackung einfach da. Also man hatte mal wieder so ein bisschen Déjà-vu-Erlebnis, oh, jetzt machen die das ja schon wieder. Kann das bedeuten, dass eben das Gesamtjahr einfach blöd aussieht und wir nochmal mit einer entsprechenden Reduzierung rechnen müssen? Und vor allen Dingen, weil eben die Reduzierung, die jetzt eben stattgefunden hat, im Vorfeld nicht entsprechend kommuniziert wurde. Also das ist so ein bisschen, oder nicht ausreichend kommuniziert wurde. Das ist so ein bisschen der Punkt, den wir da momentan an den Finanzmärkten sehen und warum die Aktien eben dann auch so dramatisch drauf reagieren, weil sich vielleicht schon mal auch der ein oder andere gefragt hatte, hey, Moment mal, die sind ja nur einen Umsatzrückgang oder haben ja nur einen Umsatzrückgang von 20% ausgewiesen, wie verliert die Aktie aber 31%? Das sind genau solche Effekte, weil man einfach Angst hat, dass dann eben zukünftig auch weitere Umsatzprognose-Anpassungen eben möglich sein könnten und man dahingehend so ein bisschen eben natürlich auch in die Vergangenheit geschaut hat. Ja, das Ganze ist auch nicht groß aufgefangen worden. Es gab nämlich dann eine sogenannte Insider-Meldung, sprich, da es hat dann eben ein Organmitglied aus dem Vorstand zugegriffen und hat eben Aktien gekauft von dem Unternehmen, aber es sind eben nur 2100 Aktien gewesen mit einem Gesamtwert von 61.000 Euro. Das ist sicherlich eine gut gemeinte Geste gewesen, aber ist natürlich im Verhältnis zu der Marktkapitalisierung und insgesamt zu dem Handelsvolumen, was einfach in den Aktien umhergeht, einfach auch verschwindend gering. Also selbst 61.000 Euro ist natürlich eine Menge Geld, klar, das kann man einfach so stehen lassen, aber es ist natürlich im Verhältnis zu dem Unternehmen verhältnismäßig gering, sodass man also hier eher nur mit so einem kühlen Lächeln vielleicht das Ganze mal zur Kenntnis nehmen kann. Und deswegen auch ein schönes Beispiel, wenn ihr also solche Insider-Deals, nennen die sich, die entsprechend seht, also wenn eben entsprechend Vorstände, Aufsichtsräte, leitende Angestellte von Unternehmen entsprechend kaufen, immer auch auf dem ausmachenden Betrag gucken und auch gucken, wie stark die bereits in dem Unternehmen beteiligt sind. Also es macht da wenig Sinn, wenn da irgendwelche entsprechenden Direktoren oder Organmitglieder da 100 Aktien oder 200 Aktien von irgendwelchen Unternehmen kaufen und damit dann, keine Ahnung, einen vierstelligen Betrag in die Hand nehmen, was natürlich viel ist, aber was natürlich dann nicht wirklich große Einflüsse auf nachhaltige Kursentwicklung hat. Da macht es eben wirklich schon Sinn, dann eben im Endeffekt darauf aufmerksam zu werden, wenn man sieht, oh, da hat jemand wirklich Meldeschwellen im Blick, also 3%, 5%, 10% Beteiligung, kauft wirklich massiv seit mehreren Monaten hinzu, dann wird sowas einfach interessant und dann kann man natürlich auch entsprechend auf solche, in Anführungsstrichen, Insider-Meldungen reagieren. Aber wie gesagt, bei solchen kleinen Meldungen sollte man, oder beziehungsweise kleinen Tranchen, sollte man da eher vorsichtig sein. Das ist zwar sicherlich für den jeweiligen Protagonisten auch eine Menge Geld, das will ich gar nicht in Frage stellen, aber wie gesagt, für den Gesamtmarkt oder für den Kapitalmarkt eine viel zu kleine Summe, als hier wirklich zu sagen, okay, das ist wirklich belastbar und man geht davon aus, dass jetzt hier der Vorstand zugegriffen hat, sei denn, er macht das jetzt nochmal 3-4 Wochen lang jeden Tag, dann wird das Ganze sicherlich schon mal ganz interessant, aber sollte man beobachten, SMA Solar dahingehend erstmal vorsichtig und eher an den Seitenlinien stehen. Auf die Mütze bekommen Nummer 3 hat auch die Lufthansa. Die wurde nämlich gleich von mehreren Analysten einmal richtig an die Kandare genommen. Wir hatten erst JP Morgan, die ihre Kursziele so ein Stück weit zurückgenommen haben, nochmal darauf hingewiesen haben, dass man hier eher mit nochmal stürmischen Zeiten rechnet, also Turbulenzen im Bereich der Fluggesellschaften. Danach kam nochmal Stifel raus, ebenfalls Prognosen zurückgenommen. Und hat eben auch nochmal darauf hingewiesen, dass jetzt mittelfristig bzw. kurzfristig nochmal die eine oder andere Turbulenz eben bei dem Airline oder bei der Airline entsprechend aufkommen kann. Das ist natürlich, wenn man sich die jüngste Vergangenheit ansieht, und ich glaube, da bin ich nicht der Einzige, der davon direkt betroffen war, sondern sicherlich auch noch viele andere. Die Streiks haben einfach natürlich das Ergebnis im ersten Quartal belastet. Es sind viele Flüge gestrichen worden. Es gab wirklich extrem natürlich auch in der Organisation, im operativen Geschäft dadurch Probleme. Flüge sind im Endeffekt, wie gesagt, ausgefallen, wie bei mir oder eben bei vielen anderen natürlich auch. Und das führte dann natürlich auch dazu, dass da einfach auch zum Beispiel Schadensersatzleistungen fällig wurden, beziehungsweise dann die Flüge natürlich auch zurückbezahlt werden mussten und so weiter und so fort. Also die Kosten, da sind unheimlich Kosten entstanden, die natürlich dann auch auf das Gesamtergebnis insgesamt gedrückt hatten. Also adjustierte EBIT im ersten Quartal lag bei minus 849 Millionen Euro. Und alleine die Streikkosten da draus liegen ungefähr in der Größenordnung von 350 Millionen Euro. Also hier sieht man schon, wie groß im Endeffekt dieser Einfluss dann ist. Und das ist ja genau auch das Druckmittel, was Gewerkschaften genau wissen, was ihnen zur Verfügung steht, um entsprechende Forderungen natürlich auch durchsetzen zu können. Aber ich will hier mal auch so eine Lanze für die Lufthansa brechen. Insgesamt, ich denke schon, dass wir eine Airline haben, die eben in der Covid-Zeit sich wirklich sehr, sehr gut neu strukturiert hat, extrem die Kosten runtergefahren hat und dahingehend eigentlich ganz gut positioniert ist. Die Nachfrage nach Flugreisen, also wenn nicht entsprechend die Streiks dazwischen gekommen wäre, sind nämlich wieder angestiegen. Das heißt also, man hat insgesamt 24 Millionen Fluggäste im Endeffekt empfangen und das ist ein Anstieg von 12% im Vergleich zum Vorjahresquartal 2023. Da waren es nämlich dann nur 22 Millionen. Also man sieht schon, da ist auch einfach wieder neuer Drive drin. Und ich denke, dass man hier tatsächlich vielleicht nochmal die ein oder andere Gelegenheit nutzen könnte, um eben bei den Airlines oder Carriern, in diesem Fall bei diesen guten Fluggesellschaften, wie zum Beispiel auch eine Lufthansa, dann eben auch mal perspektivisch auf die kommenden Jahre sich entsprechend positionieren zu können. Die Gesellschaft ist nämlich auch nicht nur eine reine Fluggesellschaft für eben ja, Pauschalreisen, Geschäftsreisen, sondern eben auch unter anderem im Bereich der Logistik, im B2B-Bereich unterwegs. Und das macht so eine Gesellschaft natürlich insgesamt interessant. Also Lufthansa würde ich noch nicht abschreiben. Hier erstmal auch eine Beruhigung abwarten. Ich denke, die Analysten haben ja eben auch darauf hingewiesen, immer wieder, dass das eben kurzfristiger Natur aus deren Sicht heraus ist. Also eigentlich wie so eine Art Fingerzeig. Zweite Quartal könnten vielleicht auch nochmal Abstrahleffekte aus den Streikaktivitäten heraus zu sehen sein. Wir hatten auch Treibstoffkosten, die höher geworden sind durch die Ölpreise, die angestiegen sind. Also viele Faktoren, die einfach da eine Rolle spielen und mit reingelaufen sind. Und das ist natürlich im Endeffekt dann auch eine Sache, die entsprechend dann bepreist wird, beziehungsweise in den entsprechenden Analysen mit reinfließen. Also von daher muss man das immer auch so ein bisschen entsprechend relativieren. Also aus meiner Sicht heraus bleiben die weiterhin interessant. Aber natürlich immer mit Stop-Loss agieren ist logisch, wenn ihr die im Depot habt, weil es bringt ja nichts, nur Buy and Hope. Davon ist noch keiner reich geworden, sondern man muss hier wirklich auch genau wissen, wann man eben die Reißleine zieht. Die Reißleine haben einige institutionelle Investoren wesentlich zu früh bei Siemens Energy gezogen. Und deswegen habe ich hier auch noch meine Aktie mit, bei der es dann im Endeffekt auch mal andersrum lief. Wenn man sich den Aktienkursverlauf ansieht, da kann man sich nur verwundert die Augen reiben. Jetzt die Aktien alleine im vergangenen Monaten konnten sie sich die Aktien mehr als verdoppeln und auch jetzt kommen eben Analysten weiterhin hinter den Hecken hervor und sagen, hey, Moment, die aktuellen Kurse sind immer noch zu günstig, wir sehen ein 70-75%iges Kurspotenzial bei den Aktien und da sollte man aber auch schon wieder so ein bisschen hellhörig werden, weil auch hier natürlich Annahmen drin sind oder beziehungsweise getätigt werden, die teilweise klar nachvollziehbar sind. Man nimmt zum Beispiel als eine Begründung einher, dass eben gerade die KI beziehungsweise der Aufbau der dafür notwendigen Datenzentren natürlich auch dafür Sorge trägt oder eben als Folge direkt hat, dass eben mehr Strom im Endeffekt benutzt werden muss. Man sieht das in den USA ganz gut. Da gibt es viele regionale Stromversorger, die buchstäblich in den letzten Monaten oder zumindest die Aktienkurse durch die Decke gegangen sind, weil eben diese großen Daten- und Serverfarmen eben so im Lokal stehen, dass eben die dort ansässigen Stromverbraucher sich momentan, an dieser Stelle dumm und dämlich verdienen. Anders kann man es gar nicht formulieren, weil eben dann ja natürlich da auch so eine entsprechende Lokalisierung eben bei den entsprechenden Stromversorgern ist. Die Datenzentren können ja dann nicht ausweichen, die diktieren dann so ein bisschen die Preise, Nachfrage nach Strom steigt, Preise gehen hoch und demzufolge verdienen die Unternehmen mehr. Und genau diese Analogie bzw. diese Logik wird jetzt eben auch auf Siemens Energy angewandt, dass man eben sagt, Siemens Energy stellt ja nicht nur oder hat ja nicht nur die entsprechenden Windturbinen oder entsprechend Gasturbinen, sondern man ist eben auch im Elektroinfrastrukturbereich unterwegs. Und wenn natürlich solche Zentren eben gebaut werden durch die höhere KI-Anwendung, dann profitieren natürlich die Anbieter von Elektroinfrastruktur entsprechenden Komponenten und dazu soll auch eine Siemens Energy gehören. Aber das ist natürlich auch schon sehr weit in die Zukunft gedacht. Vor allen Dingen darf man auch nicht vergessen, Siemens Energy hat sicherlich eine sehr große Positionierung in diesem Bereich, aber ist ja nicht nur als Einzelunternehmen eben da. Und man hat auch hier na ganz klar weiterhin die Gamesa an der Backe. Und das ist ja auch das große Damoklesschwert, was in der Vergangenheit einfach Siemens Energy buchstäblich teilweise zumindest mal den Knüppel zwischen die Beine geworfen hat und demzufolge wäre ich hier zumindest mal ein bisschen vorsichtig. Aber wer Siemens Energy eben zu den damaligen einstelligen Kursen gekauft hat, den kann man nur beglückwünschen, alles richtig gemacht. Da ist sicherlich auch noch eine Menge Potenzial drin bei den Aktien, aber eben auch mal so ein bisschen in Blickrichtung nochmal auf das Windgeschäft werfen. Und wenn man eben gerade bei anderen Unternehmen sieht, aus dem erneuerbaren Energiebereich, aus dem Windkraftanlagenbereich heraus, dann sieht man, dass da nicht unbedingt alles wirklich momentan rosig läuft, weil wenn die Konjunktur in Europa nicht läuft, wird weniger Strom benutzt, dann sind natürlich auch die Strompreise niedriger. Wenn die Strompreise niedriger sind, verdienen entsprechend die Windkraftanlagenbetreiber weniger, haben weniger Anreize, neue Anlagen zu bauen. Und wenn weniger neue Anlagen gebaut werden, verdient natürlich auch eine Siemens Energy bzw. alle Hersteller in diesem Sektor weniger Geld. So ist sozusagen so ein bisschen und ganz grob die Kausalkette in diesem Bereich. Und das sollte man immer im Hinterkopf behalten, zumal auch die Erstellung, die Produktion bzw. der Bau von Windkraftanlagen natürlich in den letzten Monaten teurer geworden ist. Baustoffkosten sind höher geworden, Arbeitskräfte sind teurer geworden, die Finanzierungskosten sind teurer geworden, weil die Zinsen angestiegen sind. Also hier sieht man einfach, dass im Endeffekt so ein bisschen die Goldilocks-Zeiten zumindest mal oder Goldilocks-Zeiten zumindest mal vorbei sind und das eben doch eine andere Größenordnung angenommen hat. Aber wie gesagt, Siemens Energy zumindest mal auf dem aktuellen Niveau weiterhin ja, interessant und beobachtenswert. Last but not least für Teil 2 der Blick auf ein Biotechnologieunternehmen aus Deutschland, was auch oftmals zu den meistgehandelten Titeln geführt oder gezählt hat, besonders in den Jahren 2021, jetzt so ein bisschen ruhiger geworden ist und aber in den letzten Tagen wieder eine Art Renaissance erlebt hat, und zwar die Evotec. Evotec führt oder zählt zu den weltweit führenden Wirkstoffforschungs- und Entwicklungsunternehmen. Dieses Unternehmen hat sich darauf spezialisiert, auf neuronale oder neurale Erkrankungen, Schmerz, Stoffwechsel und Entzündungskrankheiten sowie in der Onkologie tätig zu sein. Und da ist natürlich so ein bisschen die Frage, wir haben jetzt Kursanstieg gesehen, der dahingehend hergeleitet wurde, dass Spekulationen im Markt sind aufgrund des doch dramatischen Kursrückgangs, den wir zuletzt gesehen hatten, dass da eventuell der ein oder andere Finanzinvestor oder sogar Konkurrentinteresse haben könnte. Und das ist eigentlich auch eine interessante These, die will ich jetzt mal nicht so stehen lassen. Das könnte nämlich, das hatten wir zuletzt bei einer Morphosis gesehen, ähnliche Situation, vielversprechendes Präparat, hat es nicht so richtig zur Marktreife geschafft, beziehungsweise ein Präparat hat es dann geschafft, aber da gab es dann auch so ein bisschen Probleme in dem Vertrieb und kam nicht so richtig aus dem Knick. Und dann hat sich eben die Novartis aus der Schweiz dem Ganzen angenommen, hat sich die Morphosis einverleibt, beziehungsweise will das eben tun und entwickelt jetzt die Produktpipeline weiter. Und wenn man das Ganze jetzt auf Evotec überträgt, ist zumindest mal die Spekulation von der Kausalität her oder von dem grundsätzlichen Annahmen heraus nicht von der Hand zu weisen. Man darf halt nicht vergessen, dass das Unternehmen insgesamt bis Ende 2025 anstrebt, 170 Pipeline-Vermögenswerte eben entsprechend zu entwickeln. Und damit hat man im Endeffekt dann eben natürlich zusätzliche Lizenzeinnahmen bzw. erste Lizenzgebühren ab dem Jahr 2025. Das heißt also, das Unternehmen ist ja eigentlich momentan in der Transformation. Sicherlich hatte man vor kurzem damit zu tun gehabt, dass der langjährige CEO Werner Landthaler ja aus dem Vorstand zurückgetreten ist. Das heißt, er hatte ja eigentlich einen Vertrag bis März 2026 gehabt, hat dann aber frühzeitig im Endeffekt dann sein Amt niedergelegt und ist dann durch einen neuen CEO ersetzt worden. Und das ist natürlich auch so ein Punkt gewesen, wo viele sich gefragt haben, warum hat er das gemacht, was ist mit dem Unternehmen vielleicht nicht in Ordnung und so weiter und so fort. Also viele, viele Spekulationen, viele Unsicherheiten, die einfach auch diese ganze positive Ausgangslage nachhaltig negativ überschattet haben, weil man eben von diesem Mann natürlich auch eine Menge Positives in den letzten Jahren einfach gesehen hat. Der hat das Unternehmen sehr gut geführt, hat wirklich die Ausbau bzw. den Produktpipeline mit nach vorne geführt und war natürlich mit eine ganz, ganz wichtige Figur eben auch in dem Unternehmen. Und deswegen waren wir natürlich entsprechend verschreckt. Aber es ist ganz spannend. Ich glaube, dass man sich die Evotec tatsächlich mal anschauen sollte, weil hier sicherlich die ein oder andere positive Überraschung oder beziehungsweise Meldung dahingehend tatsächlich möglich sein könnte. Und das ist auch so, wenn man sich die Nachrichtenlage beziehungsweise die Berichterstattung dahingehend ansieht, auch ganz spannend. Auf der einen Seite gab es ich glaube, vor 3 Tagen die Meldung, dass das Unternehmen nichts davon wüsste, dass im Endeffekt irgendwelche Finanzinvestoren Hedgefonds sich einkaufen wollen würde. Dann gab es aber gestern, also am Donnerstag, in einem großen Wirtschaftsblatt, das Handelsblatt, die Meldung, dass eben laut Insidern bereits doch Verhandlungen da sein sollen und zwar auch vom Unternehmen aus angetrieben. Das heißt, das Unternehmen geht also gerade auf andere potenzielle Käufer zu und führt wohl Gespräche mit Beratern, um eben dort begleitet zu werden. Also da gab es eben dann doch schon mal zumindest mal eine Spekulation dahingehend, dass eben doch, dass da eben was dran sein könnte. Also man sieht also hier eine interessante Story und das ist ja auch das, was man eigentlich gerade für eine bevorstehende Sommerzeit haben will. Also Unternehmen mit einer gewissen Sexiness, mit einer gewissen Equity-Story, die kann ich zumindest bei der Evotech momentan sehen. Heißt nicht, dass man jetzt unbedingt die kaufen muss, aber es ist ja auch mal ganz spannend, wenn man sich solche Stories einfach an der Seitenlinie anschaut. Wenn man mal guckt, okay, hey, was ist da dran? Stimmt, da war ja die Meldung in dem Handelsblatt und auf einmal vielleicht ein paar Wochen oder Tage später sind dann entsprechende Transaktionen zu sehen oder es kommt eine weitere Meldung dahingehend und dann kann man eben sehen, wie natürlich auch solche Mechanismen insgesamt an den Börsen funktionieren und hat eben auch ein Lehrstück und muss nicht auch jedes Mal im Endeffekt investiert sein, sondern hat eben die Möglichkeit dahingehend halt auch nochmal sich solche Dinge anzuschauen. Deswegen war das eigentlich im Endeffekt an dieser Stelle auch nur nochmal ein Hinweis darauf. Solche Stories sind interessant, das ist genau das, was natürlich im Sommerloch auch gesucht wird. Wobei man auch sagen muss, das kann natürlich auch genau aus dem Sommerloch entstehen. Man hat also wenig Nachrichten. Die Marktteilnehmer suchen eben danach und kommen dann eben auf die entsprechende Spekulation oder dann natürlich auch Gerüchte zu streuen. Also so zweischneidig kann so ein Schwert natürlich sein. Demzufolge ein bisschen feuchtig sein, aber eben auf jeden Fall mal ein Aufhorchen, wenn vielleicht nochmal die eine oder andere Nachricht in den kommenden Tagen dahingehend kommt. Ich bin durch mit Teil 2. Ich komme gleich zu Teil 3. Ihr merkt, ich bin heute etwas schneller unterwegs. Hat natürlich auch damit zu tun, weil der liebe Dirk nicht dabei ist und dann auch seinen Senf nicht damit zugeben kann. Aber ich komme jetzt zu Teil 3 und werde dann gleich mal den Ausblick machen für die kommende Woche. Die Buzzword schenke ich mir in dieser Woche. Das macht ja immer eher Spaß, wenn man das Ganze sich zuwerfen kann. Was soll ich mir die selber erklären? Da müsst ihr dann nächste Woche wieder drauf warten, wenn der liebe Dirk dabei ist. Und demzufolge schauen wir mal lieber gleich in Teil 3, was in der nächsten Woche ansteht. Bis dann, macht's gut. Ciao, ciao. Herzlich willkommen zurück zu Come On, dem Börsenpodcast rund um die Themen Wirtschaft und Finanzen. Ihr seid in Teil 3 von dem Podcast hier und habt es immerhin geschafft, 41 Minuten zuzuhören. Das ist eine ordentliche Leistung. Ich versuche mich aber jetzt auch kurz zu fassen. Wie gesagt, es soll nicht überbordend werden und ich glaube, das ist auch relativ monoton, die ganze Zeit nur mir zuzuhören. Aber damit müsst ihr zumindest mal in dieser Woche klarkommen. Ich hoffe, in der nächsten Woche sind wir dann wieder hier als Duo unterwegs und ihr habt dann eben auch ein bisschen Abwechslung. Aber was steht in der kommenden Woche an? Da gucke ich mir als erstes natürlich die Makroebene an und kann sagen, am Montag kommt auf jeden Fall das IFO-Geschäftsklima Klimaindex oder der Geschäftsklimaindex beziehungsweise die Geschäftsaussichten allgemein. Sicherlich ganz spannend, weil hier natürlich dann die Unternehmenslenker befragt werden und man dahingehend einen guten Einblick hat, wie es eben um die Gesamtstimmung in der deutschen Wirtschaft steht. Also da gucken wirklich viele Marktteilnehmer drauf. Wird nicht kurstreibend sein, aber gibt so ein bisschen die Stimmungslage eben in den Chefetagen wieder und deswegen ist der IFO dahingehend immer wieder auch ein sehr beachtetes entsprechendes Stimmungsbild. Dann bekommen wir noch einen Redebeitrag von Daly am Montag, sprich das ist ein US-Notenbanker und wir haben ja auch gerade in den letzten Wochen immer wieder mitgekriegt, dass eben solche Redebeiträge durchaus mal die einen oder anderen Kursausschläge nach sich ziehen können, je nachdem, ob derjenige in dem Lager der Falken oder der Tauben zu finden ist. Das heißt also, ob man hier einen Vertreter hat, der tendenziell für Zinssenkungen ist oder der eben der Meinung ist, dass die Zinsen auf dem aktuellen Niveau bleiben sollten beziehungsweise angehoben werden sollen, was wir ja teilweise auch schon als Spekulation hatten. Und wenn man sich die insgesamten Konjunkturdaten anschaut in den letzten Wochen aus den USA, ist das ja auch nicht wirklich von der Hand zu weisen. Also teilweise sehen wir hier ja doch Tendenzen dazu, dass eben die Zinspolitik durchaus auch auf dem aktuellen Niveau bleiben kann und Zinssenkungen erstmal zumindest gar nicht notwendig sind. Gucken wir mal auf den Dienstag und da bekommen wir, beginnt zumindest mal das Treffen der Eurogruppe, ein politisches Ereignis eher, was jetzt nicht direkt natürlich mit den Börsen oder auf die Börsen einzahlt, was aber sicherlich auch insgesamt nochmal auf der Metaebene interessant wird. Wir bekommen zusätzlich die Immobilienpreise bzw. Immobilienpreisindex aus den USA am Dienstag und das Verbrauchervertrauen, was insgesamt interessant ist, weil zum einen der Immobilienmarkt eine tragende Säule, eine wichtige Säule für die amerikanische Wirtschaft darstellt, wenn also Joe Sixpack und Jane Doe steigende Immobilienpreise sehen, dann hat sich das in der Vergangenheit oftmals bewahrheitet, dass dann der Konsum auch wieder angestiegen ist, weil man sich eben reicher gefühlt hat und eher die Tendenz für den Konsum hatte. Ähnliches gilt im Übrigen auch für Aktienmärkte in begrenzter Form, was auch ganz spannend zu beobachten ist. In demzufolge guckt man natürlich darauf, wie sich der Immobilienmarkt insgesamt eben darstellt und ist natürlich auch eine Indikation dafür, wie sicher sich die entsprechenden Arbeitnehmer halt auch momentan in dem Wirtschaftsumfeld fühlen, weil wenn man natürlich einen Job hat, wo man sich sicher fühlt, kauft man natürlich auch tendenziell eher eine Immobilie, als wenn man halt sich eher unsicher fühlt und vielleicht glaubt, doch relativ schnell auch wieder freigesetzt werden zu können. Verbrauchervertrauen, klar, ist natürlich eine absolute Indikation für den Konsum in den USA. Am Mittwoch wird es ein bisschen ruhiger, da bekommen wir GfK-Verbrauchervertrauen für Deutschland. Das ist so ein bisschen das Highlight, wenn man so will, am Mittwoch, am Donnerstag geht es dann weiter. Da kann man morgens in Japan die Umsätze von den großen Einzelhändlern sehen. Also die Einzelhandelsumsätze insgesamt werden da publiziert. Wir bekommen weitere Ergebnisse vom EU-Gipfel. Und wir haben unter anderem für die Eurozone das Verbrauchervertrauen, Geschäftsklimaindex und wirtschaftliches Vertrauen. Das Ganze geht dann Donnerstagnachmittag über in die persönlichen Konsumausgaben. Auch wieder Indikationen für den Konsum, Kernausgaben für persönlichen Konsum, Erstanträge, Arbeitslosenunterstützung und die Auftragseingänge langlebiger Güter. Auch ganz spannend, wir bekommen das Bruttoinlandsprodukt aus den USA, also am Donnerstag 14:30 geht es dann doch auf den Nachrichtentickern hoch her und wird sicherlich ganz viel Indikatives für die amerikanischen Märkte zur Verfügung haben, gerade eben auch nochmal in Anbetracht der Tatsache, dass natürlich Sommerloch dann ist, das heißt Handelsvolumen eher rückläufig sein könnte, werden natürlich solche Nachrichten dann durchaus interessant und kurstreibend sein können. Am Freitag geht es dann mit dem Consumer Price Index aus Japan weiter. Wir bekommen aus Japan die Arbeitslosenquote gleich morgens. Dann, wenn sozusagen der deutsche Handel oder kurz bevor der deutsche Handel öffnet, kommt der Verbraucherpreisindex für Deutschland. Wir bekommen ebenfalls die Verbraucherpreiszahlen aus Spanien und aus Frankreich. Wir bekommen die Einzelhandelsumsätze in Deutschland. Wir bekommen die Arbeitslosenquote aus Deutschland. In den USA geht es dann weiter mit dem PCE-Deflator für persönliche Konsumausgaben. Sehr, sehr wichtig, da guckt die Fed halt traditioneller Natur in den letzten Monaten sehr stark drauf. Also hier auf jeden Fall am Freitag ein Datenset, was sehr, sehr spannend und wichtig sein kann. Wir bekommen das Bruttoinlandsprodukt aus Kanada, Chicago Einkaufsmanager-Index aus den USA. Wir bekommen das Verbrauchervertrauen der Uni Michigan um 16 Uhr am Freitag. Und das ist dahingehend dann zumindest mal von der makroökonomischen Seite doch ein ordentliches, gefülltes Programm. Ab Donnerstag kann man also sagen, geht da so ein bisschen dann eben auch die wilde Luzi weiter. Also gerade was eben im Endeffekt von der makroökonomischen Seite die entsprechenden Zahlen angeht. Gucken wir mal auf die mikroökonomische Ebene und schauen uns die Unternehmen an, die in der kommenden Woche melden werden. Und das ist ganz spannend. Wir bekommen da tatsächlich einige Unternehmen, die man vielleicht gar nicht erwartet hätte. Wir kommen auf der einen Seite Carnival, die am 25.06. ihre Zahlen vorlegen werden. Wir bekommen FedEx aus den USA am 25.06. mit Zahlen. Auf jeden Fall spannend, weil Carnival zum Beispiel auch viele Unternehmen, viele Zuschauer, Zuhörer entsprechend natürlich auch in ihren Depots haben. Man hat also hier bei den Kreuzfahrtgesellschaften zugegriffen. Deswegen sollte man natürlich auch hier gerade drauf gucken, wie sich da die operativen Geschäfte in dem letzten Quartal dargestellt haben. FedEx, ganz wichtig, Logistikunternehmen, gibt unheimlich gut Auskunft darüber, wie es um die Konjunktur in den USA bestellt. Das heißt also, wenn weniger konsumiert, wenn weniger produziert wird, wird natürlich auch weniger verschickt bzw. weniger geliefert. Also hier hat man wirklich eine Analogie, die ganz spannend ist. Das hat man zuletzt auch bei den Zahlen eben gerade von FedEx, UPS zum Beispiel oder Deutsche Post, Deutsche WorldNet entsprechend gesehen oder DHL, wie sie jetzt heißen. Und das ist auf jeden Fall spannend. Aus der zweiten Reihe die Hornbach Baumarktgruppe. Vielleicht für die einen oder anderen interessant. Wir bekommen am 26.06. dann die Zahlen von zum Beispiel General Mills, von Medion und eben auch von Micron Technology bzw. Paychex. Also hier kommen gerade, glaube ich, Micron Technology und General Mills dürften ganz interessant sein. Paychex ebenfalls gar nicht mal so unspannend. Die kann man auf jeden Fall, wie gesagt, am 26.06., das ist dann der Mittwoch, sollte man mal einen Blick drauf werfen. Am Donnerstag, ganz spannend, Hennessy Mauritz, hört sich jetzt vielleicht unspektakulär an, aber Hennessy Mauritz deckt sozusagen so eine Konsumentenschicht ab, die etwas jüngeren Datums ist. Das heißt also, man kann so ein bisschen gucken, wie die Konsumeigenschaften oder auch Neigungen eben der Generation Z insbesondere ist und kann dahingehend auch gerade das eben auf den Textilsektor ganz gut übertragen. Also da ist immer wieder auch so ein bisschen Blickrichtung Sportartikelhersteller, Casual Streetwear-Anbieter wie zum Beispiel eine Puma oder dergleichen, das sind so Unternehmen, wo man dann oftmals auch Reaktionen bei den Aktien entsprechend sieht. Wir bekommen von der McCormick aus den USA Zahlen, wir bekommen von Nike auch am 27.06., also hat man auch sozusagen gleich einen großen oder den größten Sportschuhhersteller in der Welt, ebenfalls mit Zahlen, die sicherlich ganz spannend sind, auf jeden Fall Abstrahleffekte auf Puma, Adidas, Essex und wie sie nicht alle heißen haben werden. Wir bekommen am 27.06. von Schott Pharma Zahlen, gerade spannend nach den letzten Zahlen, die man vorgelegt hatte oder beziehungsweise den Gewinnausblick oder beziehungsweise geringen Gewinnausblick, den man gegeben hatte, kann man hier natürlich sehen, wie die wirkliche harte Faktenlage ist, also auch ganz spannend. Wir bekommen Walgreens Boots Alliance, das ist eine große Apotheken- und Pharmakette aus den USA, die so ein bisschen zuletzt in Schlingern war, würde ich jetzt vielleicht so nicht formulieren, die aber natürlich auch unter Preisdruck, unter Konkurrenzdruck steht, gerade durch den Onlinehandel, durch Amazon und Co., die also wirklich dann gerade im verschreibungsfreien Bereich auch hier wirklich an den Standpfosten von solchen großen Beratungsgesellschaften, sage ich jetzt mal, aus dem Apotheken- oder beziehungsweise im pharmazeutischen Bereich nagen. Von daher kann man da auch nochmal raufschauen und sollte sie auf jeden Fall auf der Agenda behalten. Wir bekommen am 28., sprich also Freitag in einer Woche, Geely, einer mit der größten Autohersteller aus China. Gerade spannend eben natürlich auch zu sehen, wie die Zahlen, wie die Situation sich im vergangenen Quartal dargelegt hat und vor allen Dingen auch ganz spannend zu sehen, wie sich die Unternehmen natürlich für die zukünftigen Quartale positionieren, wie man auch zum Beispiel das Thema EU-Strafzölle eben aus Sicht von chinesischen Unternehmen entsprechend dann einschätzt. Also von daher sicherlich ganz spannend. Und ich hoffe, es war spannend für euch, mir die letzten 50 Minuten zu lauschen. Vielen Dank, dass ihr mir diese Lebenszeit geschenkt habt und ich hoffe, ich habe euch nicht enttäuscht. Wenn euch das entsprechend hier gefällt, dann hört doch nächste Woche nochmal rein. Da wird, wie gesagt, der Dirk hoffentlich wieder dabei sein. Und ansonsten lasst mir auch gerne mal in den Kommentaren entsprechende Kritik, Anregungen, Lob könnt ihr auch da lassen, freue ich mich natürlich auch drüber. Und ansonsten wünsche ich euch ein schönes Wochenende, genießt das Leben, Wochenende soll in Deutschland ja jetzt schön werden, genießt die Zeit, hört vielleicht den Podcast beim Waldspaziergang oder wo auch immer beim Radfahren und ansonsten genießt natürlich die Zeit mit eurer Familie, Liebsten, wen auch immer und lasst dann die Börse Börse sein. Wir hören uns nächste Woche wieder, bis dann, macht's gut, ciao, ciao.